Religionen sind nicht die Verlierer der Moderne. Ganz im Gegenteil, sie sind ein fester Bestandteil unserer Zeit. Sie sind sogar die Gewinner der sich globalisierenden Welt. Das sagt der Theologe und Autor Professor Friedrich Wilhelm Graf. Götter global, wie die Welt zum Supermarkt der Religionen wird, so heißt sein Buch. Professor Graf ist jetzt bei uns. Guten Tag.
Guten Tag.
Gott ist tot, der Glaube an Gott ist verdunstet, die Religionen haben den Boden unter den Füßen verloren, Aufklärung und Humanismus bestimmen dagegen die Welt. Warum stimmt das nicht?
Wir erleben weltweit seit den 1980er Jahren vielfältige Renaissancen des Religiösen. Wir erleben ganz neue religiöse Entwicklungen, vor allem außerhalb Europas. In Lateinamerika setzen sich protestantisch-pfingstlerische Akteure durch. Wir erleben die Politisierung des Islams in bestimmten muslimischen Gesellschaften. Es gibt außerhalb Europas extrem viel religiöse Mobilisierungsdynamik.
Außerhalb Europas, das heißt, die Macht der Religionen wächst. Das gilt dann für den Nahen Osten, für Südamerika, aber doch nicht für uns, für die reichen Länder, oder?
Naja, für die reichen Länder gilt es, für bestimmte reiche Länder gilt es schon. Sie würden ja die USA nicht als ein armes Land bezeichnen. Ja? Wir reden über Europa. Also die Gelehrten führen eine Debatte darüber, ob Europa sozusagen a special case, der große Ausnahmefall ist im Verhältnis zu den anderen Kontinenten. Wir erleben zweifelsohne in Europa, in den meisten europäischen Gesellschaften jedenfalls, die Erosion der alten Volkskirchen. Kirchenbindung hat sich gelockert, die Stabilität. Stabilen kirchennahen Milieus gibt es auch in einer Stadt wie Köln nur noch sehr selten. Das gibt es, aber es ist nicht mehr sozusagen der Regelfall. Womit das zu tun hat, ist im Einzelnen sehr schwer zu sagen. Aber auch in Europa gibt es eine ganze Reihe von neuen religiösen Akteuren. Einfach dadurch, dass wir innerhalb Europas sehr viel Migration erleben. Nicht nur Migration von Leuten, die von außen nach Europa kommen, sondern auch innerhalb der Europäischen Union eine hohe Migrationsdynamik. Und das verbindet sich oft mit Revitalisierung von Religion. Wenn Sie sich sozusagen deutsche Großstädte anschauen, dann sehen Sie sehr viele aktive Gemeinden von Migranten, polnische Katholiken, lateinamerikanische Evangelikale in München beispielsweise, die Sonntag für Sonntag zahlreiche Gottesdienste feiern. Also die Szenerie ist bunter geworden.
Die Szenerie ist bunter geworden. Trotzdem möchte ich nochmal auf die Frage zurückkommen. Sie sagen, es ist schwierig zu sagen, warum das bei uns, warum der Glaube die Religion verdunstet. Es gibt doch so eine fröhliche, auch eine Alltagsökumene, bunte Vielfalt. Da findet jeder Christ, ob evangelisch oder katholisch, ob jung oder alt, Traditionalist oder Liberaler, findet doch seinen Platz. Ist doch prima. Warum verlieren die Kirchen trotzdem immer mehr Mitglieder?
Offenkundig haben die Kirchen in der Geschichte der Bundesrepublik einen Fehler gemacht, so sehe ich das jedenfalls. Wenn Sie sich Caritas und Diakonie anschauen, dann haben die beiden kirchennahen Sozialholdings immer mehr Sozialstaatsaufgaben an sich gezogen. Und möglicherweise haben darüber die Kirchen vergessen, ihre religiöse Kernkompetenz zu pflegen. Sie erleben oft, dass Pfarrer über alles Mögliche jammern und klagen, was sie zu tun haben, dass sie aber sozusagen für das Zentrale, Gottesdienste feiern, gute religiöse Dienstleistungen anbieten, Kasualien, sich nur wenig Zeit nehmen. Also ich glaube, das zentrale Thema ist religiöse Kommunikationsfähigkeit der Kirchen.
Religiöse Kommunikationsfähigkeit, was wir erleben, ist oft eine Sprachnot und Sprachlosigkeit, die uns umgibt. Wenn man heute über Gott und Glaube spricht, dann hat man sofort das Gefühl, das habe sowas Ausgestelltes, eben weil viele Menschen ihren Glauben so simpel ausstellen. Da möchte man nicht in den billigen Bottich der schlechten Prediger geworfen werden.
Naja, gut ist immer besser als schlecht. Das ist mal erst eine triviale Botschaft, aber es ist ja gar nicht so leicht zu sagen, was eine gute Predigt ist. Eine gute Predigt ist in meinen Augen eine Predigt, die überkommene religiöse Gehalte gegenwartsnah und wahrnehmungssensibel zu dechiffrieren versucht, die also zeigt, dass diese sehr alten, auf uns überlieferten Texte durchaus einen Gehalt zur aktuellen Lebensdeutung haben. Wenn das gelingt, dann finde ich, ist das eine gute Predigt.
Das ist die Predigt, aber das andere ist auch unser Reden über Gott im zwischenmenschlichen Gespräch. Also viele Menschen meiden das. Man redet ungern über Religion. Das hat natürlich damit zu tun, dass es so intim ist.
Genau. Es hat was mit der Privatisierung von Religion zu tun. Es hat was mit der Intimisierung von Religion zu tun. Ich rede auch mit anderen Leuten über bestimmte Dinge nicht. Ich frage sie nicht gleich, wie viel Geld sie verdienen. Ich frage sie nicht nach ihren sexuellen Vorlieben oder so. Wir haben einen Bereich von Themen, die wir gesellschaftlich, wie ich finde, aus guten Gründen tabuisiert haben, weil sie sehr viel mit dem ganz Individuellen des Menschen zu tun haben. Und da habe ich eine gewisse Scheu. Ich will nicht gerne polternd auf Leute losgehen.
Das nicht, aber verlernen wir dann nicht auch das Reden über unsere Religiosität, wenn wir es nicht mehr tun?
Wir tun es ja. Wir tun es ja an bestimmten Orten und in bestimmten Kontexten. Wir tun es vielleicht zu wenig in der Familie, aber natürlich fragen sich die Menschen schon sehr genau, warum bestimmte christliche Feste so intensiv gefeiert wird. Wir erleben ja widersprüchliche Entwicklungen. Ich kann jetzt nur ein Beispiel aus dem protestantischen Deutschland nennen. Nie zuvor sind so viele evangelische Kirchenmitglieder am Heiligen Abend in die Kirche gegangen wie in den letzten Jahren. Und die Zahlen nehmen kontinuierlich zu. Jetzt können Sie sagen, naja, das ist so ein verbürgerlichtes Weihnachtschristentum. Also diese Kategorien sind mir durchaus präsent. Aber ich wäre da sehr vorsichtig. Menschen haben offenkundig Bedürfnisse, solche Tage festlich zu begehen, zu feiern, sich auf das Familienfest Weihnachten einzustimmen.
Ja, aber das gehört irgendwie dazu. Das gehört zum Event Weihnachten dazu. Das sind so Wohlfühlgeschichten dann wie auch Kirchentage und Katholikentage. Da kommen wir alle zusammen und feiern dann die Heilige Messe oder den Gottesdienst am Weihnachtsabend. Aber das hat doch keine weitere Bedeutung.
Naja, dann wissen Sie mehr als ich. Also ich sage zunächst eine sehr, wie ich finde, theologisch wichtige Botschaft: Wir können den anderen nicht ins Herz schauen. Ja, das Christentum hat aus sehr guten Gründen die Vorstellung ausgebildet, dass allein Gott selbst es ist, der sozusagen dem anderen ins Herz schauen kann. Deshalb maße ich mir nicht gerne Urteile darüber zu, wie ernsthaft jemand, ja, den Gang in den Gottesdienst am Heiligen Abend nimmt. Ich maß mir auch kein Urteil darüber zu, was es für ihn denn letztlich bedeutet. Ich stelle nur eins fest. Alle Prognosen vom definitiven Tod des Christentums in der europäischen Moderne haben sich nicht bewahrheitet. Die Erosionstendenzen, denen die Kirchen konfrontiert sind, sind auch andere gesellschaftliche Großorganisationen ausgesetzt, Gewerkschaften, Volksparteien und so weiter. Die Menschen leben selbstbestimmter oder die meisten Menschen leben selbstbestimmter und gehen auch in Sachen Religion ihren ganz eigenen, je individuellen Weg.
Sie nehmen in Ihrem Buch auch den Begriff Amtskirche mal unter die Lupe, nicht? Da hat es ja schon eine Trennung gegeben zwischen dem Kirchenvolk und der Amtskirche, dieser seltsame Begriff. Es ist da was abgerissen, da gibt es keine Verbindung mehr. Die großen christlichen Kirchen, das sind vielleicht nur noch eifrige Museumsdirektoren, die alte Traditionen verwalten, oder?
Das würde ich nicht so sehen. In der Tat haben die Kirchen ein Sprachproblem. In der Tat tun sich viele Kirchenführer, in Anführungsstrichen Bischöfe, andere leitende Kleriker, sehr schwer damit, den lebensdienlichen Gehalt christlicher Symbole zu erläutern. Vielen Menschen ist auch der Rhythmus des Kirchenjahres nicht mehr sehr vertraut. Aber das kann noch kein Anlass dafür sein, zu sagen, es geht alles den Bach runter. Wir haben gute Gründe dafür, dass es früher nicht so anders war. Auch im 19. Jahrhundert oder im 18. Jahrhundert haben viele Menschen Entscheidendes von der kirchlichen Verkündigung nicht verstanden oder für sich selbst angenommen.
Sie sagen das so, es geht alles den Bach runter, wenn die Religionen verschwinden. Das muss es doch nicht.
Nein, das würde ich auch nicht sagen. Ich sage nicht, dass alles den Bach runtergeht. Ich sage, dass wir diese eindimensionalen Verlustszenarien immer wieder an der Realität prüfen müssen. Und die Realität ist vielschichtiger und auch widersprüchlicher, als oft behauptet wird.
Trotzdem gelingt es nicht, ich argumentiere mal von der katholischen Kirche aus, es gelingt nicht mehr, die Bedeutung der Sakramente zum Beispiel so zu erklären, dass die Menschen denken, ja, das hat was mit meinem Alltag zu tun. Das ist ein sprachliches Problem, Transferproblem, Eucharistiefeier, von Leichnam, Beichte, all das. Da bricht immer irgendwas ab. Ich habe das Gefühl, in der Kinderzeit, okay, mit den Kindern redet man noch über Glauben in dieser Kindersprache, dann kommen die Menschen in die Pubertät und wumm, weg ist es, vorbei, Schluss, aus. Und dann kommt es wieder vielleicht ins Leben, wenn die Katastrophen auftauchen, wenn jemand überraschend stirbt oder sonst was passiert. Mhm. Und dann hat man keine Sprache, außer die alte Kindersprache, auf die man zurückgreifen kann. Da fehlt doch dann was.
Es fehlt in der Tat theologische Bildung. Es fehlt in der Tat an Ernstnehmen überlieferter Symbole und Mythen. Es fehlt auch an der Bereitschaft, sich selbst kritisch in Frage zu stellen. Ich meine, ein Problem, ein spezielles Problem des Katholizismus ist, dass viele Katholiken aus ihrer Kirche innerlich auch deshalb herausgegangen sind, weil sie die ganze, sag ich mal, Moral, die dort kommuniziert wird, nicht für lebensdienlich halten, weil sie die Kirche als eine Institution erlebt haben, die nicht transparent mit ihren Problemen umgeht, die auch nicht transparent mit ihrem Geld umgeht. Insofern gibt es zwischen dem katholischen Hierarchieprinzip und dem Prinzip der Selbstbestimmung der Gläubigen schon harte Widersprüche, und an denen muss man arbeiten.
Also was den Missbrauchsskandal betrifft oder die...
Habe ich jetzt gar nicht angesprochen.
Nein, ich wollte das mal differenzieren noch einmal. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Also da hat die Kirche sicher viel an Ruf verspielt. Andere Themen, wie zum Beispiel die Sexualmoral oder der Papst, das sind auch Themen, woran ich mich reiben kann. Das hält doch auch Diskussionsstoff für uns bereit und hält die Themen lebendig. Also da manchmal denke ich, mein Gott, da diskutieren wir heftig und leidenschaftlich. Das kann man in der evangelischen Kirche gar nicht, weil da hat man nicht solche Reibungspunkte.
Ne, man hat schon dort auch Reibungspunkte. In der evangelischen Kirche wird auch viel gestritten. Aber es geht natürlich in der Tat darum, wie sozusagen mit der Selbstbestimmung der Gläubigen umgegangen wird. Wir kennen das ja aus den Debatten innerhalb des Zentralkomitees der deutschen Katholiken und dann bestimmte bischöfliche Reaktionen darauf. Es gehört zur kirchenpolitischen Signatur des deutschen Katholizismus, dass es einen sehr gut organisierten, konservativen Katholizismus auch unter den Leuten gibt, mit spannenden intellektuellen Vertretern. Ja, denken Sie an Martin Mosebach, denken Sie an Robert Spähmann oder solche Leute. Und dass es dann einen ganz anderen Katholizismus gibt, der sich dann sehr oft sagen lassen muss, er folge nur dem Zeitgeist. In der Tat, das sind spannende Konflikte, aber Konflikte muss man argumentativ austragen. Und mir fehlt bei vielen katholischen Bischöfen im Land die Bereitschaft, sich wirklich auf Argumente einzulassen. Das kann man jetzt sehr schön etwa an dieser Debatte um selbstbestimmtes Sterben, ärztlich assistierter Suizid, Sterbebegleitung und so weiter sehen. Da wird oft sehr autoritär von oben herab gesagt, das ist aber die Lehre der Kirche, und damit nimmt man Menschen nicht ernst.
Also da unterbindet man auch Diskussionen, die dann nicht mehr möglich sind. Sie sagen, intellektuelle Theologen haben es schwer. Man sagt immer, man hört es immer wieder, ach, lasst uns doch zurück zum Einfachen, zur einfachen Anbetung, zur einfachen Spiritualität. Dieses intellektuelle Nachdenken, die Theologen, da liegt doch immer schon der Keim des Atheismus, und man muss dann doch immer... Das gibt es im Protestantismus ja, die Diskussion von der wissenschaftlichen Theologie muss man doch letztendlich immer beim Atheismus ankommen.
Also man muss von der wissenschaftlichen Theologie auf jeden Fall bei Zweifel und Skepsis landen, weil Zweifel und Skepsis sind die elementaren Prinzipien wissenschaftlicher Erkenntnis. Man muss bei Nachdenklichkeit landen. Nein, das Christentum, ich nehme eine Formel Hegels, ist eine denkende Religion, ist eine intellektuell anstrengende Religion. Und ich glaube überhaupt nicht, dass diese Simplifikationsbotschaften, also werdet simpler, in unsere Gesellschaft passen. Wir leben in einer Gesellschaft, die sehr voraussetzungsvoll ist, die von vielen Menschen sehr hohe Kompetenzen verlangt. Und dann kann es ja nicht sein, dass sozusagen in der Welt der Religion nun die gegenteilige Botschaft verkündet wird. Alles ist ganz simpel. Das Leben des Menschen ist nicht simpel. Das Leben des Menschen war nie simpel. Das Leben konfrontiert uns mit bestimmten Herausforderungen. Und die muss man denkend und nachdenklich bewältigen und bearbeiten.
Und Aufklärung muss nicht immer gleich Gottesleugnung
bedeuten. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Gerade die deutsche Aufklärung war weithin auch eine religiöse Bewegung. In Frankreich sah es ein bisschen anders aus. Das hat was damit zu tun, dass es dort keinen starken Protestantismus gab. Insofern Aufklärungstraditionen ernst nehmen, das ist gerade auch im Bereich der Theologie angesagt.
Noch einmal zurück zu Ihrem Buch Götter global. am Ende empfehlen Sie da die Inkarnation, also weg mit dem allmächtigen Gott. Können Sie uns das erklären? Inkarnation, wie meinen Sie das? Was ist das?
Naja, man kann ja fragen, was das Christentum von anderen großen monotheistischen Religionen, etwa dem Judentum und dem Islam oder den verschiedenen Judentümern und den verschiedenen islamischen Glaubenswelten unterscheidet. Und dann ist sicherlich sozusagen die Lehre, dass der Jude Jesus von Nazareth ja am Kreuz gestorben ist und wir dies zu deuten haben als die Menschwerdung Gottes, das ist sicherlich etwas genuin Christliches. Warum ist Allmacht ein so schwieriger Begriff? Macht ist schon schwierig und deshalb haben wir in demokratischen Gesellschaften uns angewöhnt, Macht zu begrenzen. Wenn Macht etwas Schwieriges ist, dann ist Allmacht erst recht was Schwieriges, weil Allmacht lädt zu Allmachtsfantasien ein, Allmacht lädt dazu ein, sich sozusagen selbst mit dem Willen Gottes gleichzuschalten und dann zu meinen, man sei an etwa weltliches Recht überhaupt nicht gebunden. Das finde ich eine schwierige, gefährliche Vorstellung. Und deshalb frage ich danach, was sozusagen im theologischen oder religiösen Symbolbestand des Christentums an Vorstellungen überliefert sind, die der Rede von Gottes Allmacht zuwiderlaufen. Und das ist zweifelsohne die Rede von Gottes Inkarnation und Gottes Tod am Kreuz.
Inkarnation, Gottes Rede, Inkarnation. Können Sie da noch einen Satz dazu sagen, was das meint?
Naja, es meint doch, dass also die Vorstellung heißt, Gott ist Mensch geworden und zu diesem Gott ist Mensch geworden gehört auch, Gott ist am Kreuz von Golgatha gestorben. Die Rede vom Tode Gottes ist nicht etwa eine Erfindung von Atheisten wie Friedrich Nietzsche, sondern die Rede vom Tode Gottes entsteht erstmals in der europäischen Christentumsgeschichte in den 1520er Jahren in Wittenberg, in einem von Luther selbst gedichteten, ja, oder geschriebenen Karfreitagslied, O große Not, Gott selbst ist tot. Das ist die Pointe des Christentums.
Also er hat sich der Allmacht verweigert.
Er hat sich der Allmacht verweigert, genau.
Vielen Dank, Friedrich Wilhelm Graf. Der evangelische Theologieprofessor ist heute bei uns zu Gast. Götter global, wie die Welt zum Supermarkt der Religionen wird, so heißt sein neuestes Buch. Zu empfehlen ist auch sein Buch Kirchendämmerung, wie die Kirchen unser Vertrauen verspielen. Beide Bücher bieten viel Diskussionsstoff und beide Bücher sind als Taschenbücher im Verlag CH Beck erschienen.